Look, she does.
Gefährliches Halbwissen mit Tobi.
Hallo.
Mareile. Heute zu Gast Lovis.
Hallo.
Und
ja.
Sven. Hallo.
Jetzt muss man erklären, warum Sven hier ist.
Weil wir gestern Totenfrittieren gemacht haben.
Genau.
Und weil der wollte mal bei uns schlafen.
Genau. Das war so aufregend. Ich weiß gar nicht, was aufregender war. Der Truthahn oder das hier Schlafen?
Ja, genau.
Der Truthahn.
Wir haben gestern Truthahn frittiert und der Sven vom Kulinarikast war natürlich eingeladen und dann haben wir einen schönen Abend verbracht und ja, jetzt ist the day after und wir nutzen die Chance, einen Promi-Podcaster-Gast zu haben. Machen gleich hier mal Klokschi, das haben wir lange genug nicht gemacht, ne?
Ja.
Wieso haben wir so lange Pause gemacht?
Weiß ich nicht mehr, lange.
Einfach keine Zeit gehabt.
Ja, ist egal. Weil wir waren in Schweden.
Ah, stimmt. Was haben wir denn da gemacht?
Sowas wie
das Dresine gefahren.
Dresine gefahren, genau.
Und irgendwas mit Experimenten.
Da kommen wir gleich mal zu den Begriffen, die wir heute haben. Was haben wir denn heute für Begriffe, Mareile?
Also von mir Experimente, von Tobias Truthahn, von dem Super-Duper-Gast eierlegende Wollmilchsau
und von mir
von Lovis Distelfalter.
Distelfalter.
Wobei ich ja mal gleich fragen muss, was denn eine Dresine ist. Ist das sowas wie eine Apfelsine, nur drei Stück davon?
Nee, eine Dresine ist so ein Fahrrad auf
einer Schiene.
Und da hat und man ein Fahrrad dann, und daneben hat man so eine
Bank.
Lovis. Erste Verwarnung. Eine Bank und dann kann einer strampeln, mehrere auf der Bank sitzen.
Okay.
Ich wollte das aber auch sagen.
Erklär mal, wo wir längst gefahren sind und was wir da gemacht haben.
Caches gesucht.
Genau. Eine alte verlassene Bahnstrecke in Schweden von Gullspång nach, was weiß ich, wo das Ganze hinging. Ich glaube, Mariestad. Und nur eine Schienenstrecke. Das heißt, wenn Dresinen entgegenkommen, muss einer von beiden die Dresinen eben schnell von der Spur heben.
Geht das so einfach? Sind die nicht schwer?
Die sind schwer, aber man kann sie alleine anheben.
Wenn man die Bank runternimmt, also hochklappt. Die kann man hochklappen und runterklappen. Und da sind so zwei Tragteile, die man tragen kann.
Wobei das mit der Apfelsine hätte mir jetzt besser gefallen. Das andere hört sich so nach Schwitzen an.
Es ist anstrengend. Aber wenn es bergab geht, macht's Spaß.
Ja, da habe ich so geschaut.
Kann man richtig schnell fahren, genau. Und an der ganzen Dresinenstrecke entlang sind Geocaches versteckt, alle 200 Meter.
Und
ungefähr.
Einmal musste ich Stopp mal zwei runterfahren.
Was?
Ja.
Übrigens, darf ich überhaupt von Tomtitz
ja, natürlich.
Erzählen?
Ja.
Also gleich bei.
Man darf da sogar Fotos machen. Ich kann auch dann Fotos hochladen von Tomtitz. Gut, womit fangen wir denn an? Mit welchem Begriff? Mareile?
Mit meinem Begriff
wie immer. Mit deinem Begriff wie immer. Und der lautet?
Experimente.
Tja, Mareile, dann erklär mal, was ist ein Experiment?
Ein Experiment ist sowas, was einer gemacht hat und dann baute das zum Beispiel oder macht was mit so welchen Wassern oder so was. Wie heißt das? Von Chemiegläsern und so.
Mhm.
Und ein paar Experimente haben wir auch bei Tomtitz gesehen.
Okay. Und warum macht man Experimente?
Weil das Spaß macht.
Und Herr Lehrer, Frau Lehrerin.
Der Sven möchte was sagen. Sollen wir ihm das Wort erteilen? Schnipst ja. Hier so.
Experimente, das kann man sich ganz gut merken. Ich habe da gerade so überlegt, ich kenne das ja aus dem Rollenspiel.
Mhm.
Im Englischen sammelt man nämlich immer Experience Points, also aha, Erfahrungspunkte.
Aha.
Und bei Experimenten sammelt man ja auch Erfahrungen und versucht ja was rauszukriegen.
Mhm.
Und ich möchte mal was kurz sagen.
Ja.
Da war bei Top Tales, da muss man, da war so Wasser, da gab es Löcher, da war Wasser und man musste irgendwie versuchen, auf einen Stamm zu klettern. Rauf. Oder Marianne?
Vielleicht solltet ihr mal kurz erklären, was denn Tom Tits ist und wo das ist und was wir da, warum wir da waren.
Waren.
Wir waren da, weil wir gerade das. Also, du weißt es besser, weil.
Ja, wo ist denn, in welchem Land ist denn Tom Tits?
In Schweden.
Mhm.
Und wenn man da hinfährt, dann sind so ein paar Experimente. So
ganz
wie
viele, nur Experimente.
Genau.
Nur Experimente.
Und was ist Tom Tits?
Tom Tits ist, da kann man drin ganz viele Experimente sehen, draußen ganz viele Experimente auch mitmachen, auch drin. Und manche haben sogar richtig doll Spaß gemacht.
Also macht man das nicht nur mit Chemie und irgendwelchen Gläschen?
Nein. Und das gibt's da überhaupt
und da, nicht. Und da musste man da ein Experiment, das war so richtig lustig. Da musste man so machen und dann.
Achtung, dein Kabel los.
Da wurde man richtig hoch.
Das war so ein Teil, das sich aufgedreht hat. Also so eine Schnur, die sich aufgedreht hat. Und da unten konnte man sich festhalten, dann ging es runter. Man konnte es richtig da runterziehen. Dann wurde man kurz mit hochgezogen, dann nochmal runterziehen. Dann wurde man richtig weit hochgezogen.
Und wenn man den Boden berührt, dann wird man ganz oben gezogen.
Kann man nach ganz oben.
War das so ein Gummiseil oder was war das?
Das war so ein normales Seil, das sich immer wieder aufgedreht hat.
Ach, mit einer Feder irgendwie, dass das dann zurückgezogen
mit Schwungkraft. Hat. Also eigentlich war es ein Jojo, ehrlich gesagt. Das hieß auch Jojo. Und das war eine Konstruktion, so ähnlich wie eine Schaukel, nur einen Ticken höher. Das war, wie hoch war das? Bestimmt 2,50 Meter, 3 Meter hoch.
Ja.
Und oben war halt so eine große Rolle mit Schwunggewichten. Nee, und dann konnte man das so runterziehen.
Sieht es so aus, als könnte man runterfallen.
Dritte Verwarnung, wenn noch eine Verwarnung.
Nein, Mareile, jetzt ist mal gut. Noch macht sie doch gar keinen Stress.
Aber sie redet die ganze Zeit noch rein.
Ja, noch geht alles gut. Ne, Loris? Gut. Also, ich kläre mal ein bisschen auf hier, bevor die Leute ganz merkwürdige Vorstellungen haben. Tom Tits ist ein kleiner Erlebnispark in Schweden, in Södertalje, ein bisschen südlich von Stockholm. Und da sind wir hingefahren, als wir in unseren Urlaub in Schweden gemacht haben. Da haben wir einen 3-Tages-Ausflug nach Stockholm gemacht und auf dem Rückweg quasi sind wir dort hingefahren. Waren morgens um 10:30 da und sind abends um 6 völlig K.O. da wieder weggefahren. Das war richtig, richtig toll. Es ist ein großes Haus mit 3 Stockwerken oder 4 oder so? 3?
100
Stockwerken gefühlt.
Ja, und einmal, da war so eine schöne Rutsche da. Da hatte ich auf einmal Angst gehabt und einmal, da hatte ich mir richtig Spaß gemacht.
Das waren 4.
4 Stockwerke und ich glaube, über 2 Stockwerke geht im Haus eine Rutsche runter, wo man sich auch so Teppichen da so durch so eine Röhre jagen kann.
Ja.
Und dazu
und
gehört auch
so
noch
richtig cool.
Ja. Dazu gehört auch noch ein Außengelände, wo in einem wunderschönen Park noch ganz viele Sachen angelegt sind zum Ausprobieren, wo man Schwungkraft-Experimente machen kann mit einem riesen Jojo.
Darf ich mal, Papi?
Und noch ganz viele andere Sachen. Wo waren wir stehen geblieben hier?
Bei mir.
Rotor, ja, erzähl mal gerade.
Beim Rotor, da ging man in so eine riesen Dose.
Cola-Dose.
Nein, keine Cola-Dose.
Wie groß war die denn? Konnten da Menschen rein?
Da konnten mehrere Menschen rein.
Wie viele denn ungefähr?
6, 7.
Mehr, viel mehr.
10?
Bestimmt mindestens 15.
Aber man musste ja schon so eine Reichweite haben.
Stimmt, man musste ein bisschen auseinanderstehen.
Und noch weiter als so eine Reichweite.
Sagen wir mal, es war eine große Tonne mit einem Durchmesser von ungefähr 4 Metern.
Und die hat sich dann langsam gedreht. Da hat eine irgendwas erzählt. Ich weiß, wusste nicht, was sie da erzählt hat. Zum Beispiel bei mir und Annika. Da hat sie zum Beispiel gesagt, hier, nimmt die Arme hoch und presst sie dann nach vorne. Und weil es sich dann immer schneller gedreht hat, ging auch der Boden dann runter. Dann war man so an der Wand, hat man dann sozusagen, konnte man schweben sozusagen. Und so schnell hat sich das gedreht, dass man an die Wand gepresst wurde.
Mhm.
Und dann sollten wir die Hände nach vorne tun und dann hat man das fast überhaupt nicht geschafft, weil weil wir ja an die Wand gepresst wurden und die Hände dann natürlich dann auch.
Also war vorne in der Dose war ein Rotor?
Nee, die ganze Dose war ein Rotor. Die ganze Tonne hat sich gedreht. So eine Tonne, 4 Meter Durchmesser.
Ja.
Und die hat sich insgesamt gedreht. Und man stand innen an der Wand von der Tonne.
Ach so, um die Mittelachse dann gedreht.
Genau.
Ich dachte jetzt erst...
Nee. Um die Hochachse hat sich das Ding gedreht.
Okay.
So wie ein Kreisel halt.
Hm?
So wie ein Kreisel. Und dann ist natürlich der Boden runtergegangen. Leider war es nicht ein großer Rüttel, sonst wäre der Boden ganz weggegangen. Bei uns ist er nur so ein Stück runtergegangen.
Naja, wir haben ja trotzdem an der Wand geklebt.
Ja. Und
solltet ihr die Hände nach vorne nehmen?
Mhm. Ja, und das hat man nicht geschafft, weil, also die meisten haben es natürlich geschafft, auch ich, weil es ja so doll nach hinten gepresst hat, irgendwie so, ich glaube, die hat gesagt, über 60 km/h, oder?
Ich glaube, es ging gar nicht um die Geschwindigkeit, sondern es ging um die Kraft. Ne? Also die Kraft, die da auf uns gewirkt hat, die heißt also. Fliehkraft. Ne? Wenn man sich so, wenn man etwas so dreht, dann heißt Fliehkraft die Kraft, die das dann nach außen drückt. Und die hat, glaube ich, mit 3G oder 4G auf uns gewirkt. Das heißt, es ist viermal so schwer, war wie normalerweise die Hände nach vorne zu holen.
Noch schwerer.
Das Lustigste da drin war, wie du geguckt hast, weil man hatte nicht so wirklich die Kontrolle über die Gesichtszüge, weil natürlich auch die Gesichtshaut nach außen gezogen worden ist. Und wir sahen also ein bisschen sehr angespannt aus. Also lächeln ging nicht, obwohl es Spaß gemacht hat. Aber mir ist auch ein bisschen schlecht geworden, ehrlich gesagt.
Ich bin zweimal gefahren, mir ist sowas von schlecht geworden.
Also so eine Art Zentrifuge, so das, was die Astronauten auch erstmal mitmachen müssen, damit sie wissen, was passiert, wenn man mit einer Rakete ins Weltall fliegt. Mm, ne?
Genau.
G sagt ja, ein G ist die einfache Erdanziehungskraft und 4G, dann hast du halt wirklich so dieses breite, nicht aufgespritzte, Lifting-Lächeln. Ne?
Ja, ja.
Jetzt
erzähl du, Lobis.
Ein Windkanal, da kommt so viel Luft raus, wenn da waren noch Knöpfe und wir haben immer an den dollsten Knopf gedrückt, aber ich habe aufgepasst, dass mein T-Shirt nicht hochfliegt, weil da waren schon viele T-Shirts an Baum und ich habe lieber aufgepasst.
Genau, das war noch ein Experiment, ein Windexperiment. Erzähl noch mal genauer, wie das aussah, sonst können sich die Leute das nicht vorstellen.
Da war so ein Dreher drin.
Ein Dreher.
Hat sich schnell gedreht.
Ein Propeller.
Mhm, so ein schneller Propeller. Und da,
neben dem
wenn
Propeller
man da reingeht, da gab es auch sowas zum Hochgehen, damit man sich schützen kann. Aber ich habe mich nicht getraut, an die Leiter so nah zu gehen, weil ich könnte ja auch ganz viele Splitter an der Leiter sein. Aber ich bin mit den Füßen hochgegangen, nur.
Mhm.
Also wart ihr auch noch in so einer Frischwindmaschine? Sowas, was wir gestern gut gebraucht hätten.
Ja, genau. Marianne, erzähl du nochmal.
Das war so ein eine Riesendose, die bloß gebogen war. Und da war so ein Riesenventilator sozusagen drin. Mhm. Und der hat sich pro Knopf immer schneller gedreht. Also der langsamste Knopf war so eine...
Da ganz oben.
Ja.
Bisschen, also nur eine kleine Brise. Und der schnellste war so ein Wirbelsturm oder so. Und da ist mir der Rock hochgeflogen. Und...
Eine Marilyn Monroe-Maschine.
Und da konnte man auch noch näher rangehen. Da waren auch so Gitter, damit man sich festhalten konnte. Also man ist da fast weggeflogen, weil das so schnell war.
Und Lovis, erzähl nochmal, an welchem Holz man da hochlaufen konnte. Was war das?
Ganz normales Holz.
Also eine Holzkonstruktion hinter dem Windkanal, da, ne? Dass man irgendwie nicht weggepustet werden konnte, nicht zu weit.
Und da habe ich mich immer festgehalten, auf mein T-Shirt Lieblings geguckt, aber am meisten auf den Windkanal. Und dann wurden meine Augen fast bis hier hingeflogen.
Ja.
Und die ging dann bis 60 km/h, die Windmaschine?
Da stand Meter pro Sekunde dran, und, aber ich glaube, es
und
waren
Papi irgendwie 25 hat sich Meter da reingetraut, aber
war richtig okay.
Die meisten nicht haben sich da reingetraut.
Doch, und ich habe mich da auch reingetraut, natürlich.
Ja, habe ich ja auch gesagt.
Nur die jungen anderen Mütter haben sich da nicht reingetraut, weil die auch luftige Kleider anhatten. Fand ich komisch.
Hattest du denn auch ein Kleid an?
Nee, ich hatte kein Kleid an.
Gedacht, weil das T-Shirt immer
hoch. Mein T-Shirt ist auch fast weggeflogen, ja. Und das war halt so, der Windkanal ging halt so in die Richtung, wo dann das Holzgestell war. Und das ging dann so ein bisschen nach oben, das Holzgestell, so nach 3 Metern so ungefähr. Damit der Wind halt nach oben gelenkt worden ist.
Noch höher,
und,
Papa.
Und hinter dem Holzgestell war ein Baum. Und in dem Baum hingen schon lauter T-Shirts. Also da haben so etliche Leute sich tatsächlich ausgezogen. Ne? Da hängen T-Shirts oben drin in den Ästen. Weißt du das noch?
Ja, und ein Kleid.
Und ein Kleid.
Hm? Ein Kleid, dann hätte... Okay.
Und wenn mein Kleid hochgeflogen wäre, dann hätte ich schnell mich da hochgetraut.
Ja? In den Baum?
Ja.
Dann hätte man kurz Bescheid sagen sollen. Bitte mal eben nicht Orkan machen.
Wobei, dann ist ja einfacher, ne? Dann fliegt es ja von alleine
quasi. Nee, das war alles in den Essen da verhakt.
Ich wollte von Monster Reader erzählen.
Von was?
Monster Reader, das war das Teil...
Ach so, dieser Freifallturm. Ja, erzähl davon mal, wie sah das aus?
Da musste man durch so einen Gang gehen und dann hat man sich in so einen Teil reingesetzt, hat man sich angeschnallt, also so richtig doll, weil das richtig weit hoch ging, irgendwie so, wie hoch?
So hoch war der nicht, das waren so 10 Meter, 15 Meter höchstens.
Und da gab es so auch bei den Zaun so Durchgucklöcher. Und da habe ich den Windkanal gesehen. Und dann wollte ich schnell dahin rennen. Aber.
Ging nicht mehr.
Ja, weil ihr habt mich ja erwischt.
Ja. So, Marale, erzähl mal weiter von dem Freifallturm.
Da wurde man hochgezogen. Und dann wurde man einfach losgelassen. Und dann ist man mit richtig schnell runtergesaust, aber vom Boden dann nochmal
abgefedert worden.
Abgefedert worden und dann nochmal hochgezogen und richtig schnell wieder runter. Es hat richtig viel Spaß gemacht, aber einem wird dann auch ein bisschen mulmig, wenn man dann das Teil loslässt und dann so runtergeht. Da haben richtig viele gekreischt, weil das so schnell runterging.
Auch ein lustiges Gefühl, ne? Quasi das Gegenstück zu dem Rotor, weil bei dem Rotor spürst du ganz viel Kraft, die dich rausdrückt. Und beim Freifallturm spürst du auf einmal gar keine Kraft mehr. Da hat man dann 0G, quasi Schwerelosigkeit für einen kurzen Moment, weil man ja...
Papi, ich möchte noch was von diesen Dunklen erzählen.
Ja, gleich. Wir sind jetzt gerade bei dem Freifallturm. Immer schön alles der Reihe nach, sonst sind die Leute ganz verwirrt, die hier zuhören. Also wir hatten dann 3G oder 4G und dann hatten wir irgendwann noch 0G in dem Freifallturm, weil man dann auf einmal wie in der Luft geschwebt hat, wenn er losgelassen hat. Da war ein ganz kurzer Moment, wo es dann auch gekribbelt hat im Bauch, ne? Ganz toll. Ja, du warst da gar nicht drin, oder?
Nö.
Bis hier bestimmt.
Bis in den Füße hat es gekribbelt?
Nein.
Bestimmt, aber bei mir, als ich beim Windkanal ganz nah gestehen habe, er hat bis zu meinen Füßen gekribbelt.
Ja. So, und was hat dir besser gefallen, Maralde? Der Rotor oder der Freifallturm?
Rotor.
Ja. Oh Gott,
nee, und jetzt möchte schlecht. Ich von das Dunkle erzählen.
Ja, dann erzähl mal von dem Dunklen.
Da waren so Kameras und da gab es auch eine Bank, aber wir haben uns gar nicht gesehen. Da musste ich immer gucken, wo Papa ist.
Mhm. Darf ich es noch etwas genauer erzählen?
Ja, mach mal.
Das war so ein, da war so ein Eingang, da konnte man reingehen. Und war es auf einmal richtig dunkel, da sollte man wissen, wie so Blinde leben. Und dann konnte man überall fühlen. Da war zum Beispiel ein Ohr, Plastikohr oder so. Und dann raten, was das ist, oder? Und dann, da ging auch nicht lange. Und so lange musste man sich tasten bis zum Ende. Und dann war das so ein, Mama und Papa haben dann so ein Ausgangsschild gesehen, da war so eine Tür, es war aber Notausgang, dann sind sie da rausgegangen.
Tja, also das Ganze war so ein Dunkelheitsgang, so schneckenförmig, mit lichtschluckendem Material ausgestattet, sodass, wenn man dann da reingegangen ist in die Schnecke, da war dann irgendwie halt absolute Finsternis. War egal, ob man Augen auf oder zu hatte. Ja, gleich, Lobes, jetzt bin ich gerade dran. Und als ich da mit meiner Frau zusammen reingegangen bin, man tastet halt einfach wirklich nur so, wo geht's hier irgendwie längs. Und es gab eine Infrarotkamera da drin, die dann ein Bild nach draußen übertragen hat, sodass man sich über die Leute lustig machen konnte, die dann da drin irgendwie vor sich hin tappen. Und ja, ich habe dann da irgendwie rumgetastet und dann sagte meine Frau, hier ist ja eine Tür. Und dann habe ich da das Schloss gefunden, so diese typischen schwedischen Schlösser, die man einfach so aufdrehen kann. Mhm. Und dann sind wir da durchgegangen und haben von draußen gesehen, hier nur Notausgang. Ja, woher sollen wir das denn wissen, wenn wir da drin sind?
Hast du nicht gelesen?
Habe ich das nicht gelesen, nee. War halt dunkel. Aber war auch nicht schlimm, ging kein Alarm los.
Und wie ist das, wenn man mal nur so durchs Dunkle geht, ohne überhaupt irgendwas zu sehen?
Ganz schön komisch.
Da war auch so eine Musik, warte mal. Da gab es auch so Bretter, da war Musik auch an und da musste man irgendwie links, rechts, vorne, hinten und ich bin irgendwie durcheinander gekommen.
Wir reden gerade von der dunklen Kammer, nicht davon.
Ja, aber wir sind auch fertig mit der dunklen Kammer, glaube ich.
Ja, ich wollte da noch was, aber dann kann Loras erst noch.
Ich habe gesehen, links, das habe ich richtig gemacht und zweimal rechts, links, das habe ich auch richtig gemacht, aber vorne, unten, da bin ich durcheinander gekommen. Hm.
Bei der Dunkelkammer, das ist nochmal was anderes, als wenn du so am Tag deine Augen einfach zumachst, ne?
Ja.
Ich habe einen Chef in Bielefeld, der hat mir das mal erzählt, nachdem er auf einem Auge jetzt fast blind geworden ist, sagt er, du kannst nicht einfach dein Auge zumachen und hast das gleiche Gefühl, das ist nochmal komplett was anderes. Mhm. Ich glaube, das ist eher dann so, wenn du nachts...
Ich glaube, man muss das eine Auge zumachen, aber wenn es nicht geht, muss man das zuhalten. Also und das, dann muss man gucken mit denen und hier kann man einfach so...
Das ist jetzt richtig finster, nicht so wie hier, man die Augen schließt, dass man auch ein bisschen was vor den Augen hat, sondern das ist richtig, richtig finster.
Also richtig schwarz, dass du einfach gar nichts siehst, ne?
Dass ich einfach gar nichts sehe.
Tja, da gibt es in Hamburg ein Café, das heißt, wie heißt denn das noch?
Ist das die Dunkelbar?
Nee, es gibt, ich glaube, das wird sogar betrieben vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg. Weiß ich gar nicht so genau. In der Speicherstadt. Und da kann man halt reingehen und erfährt halt auch, wie das ist, in absoluter Dunkelheit zu leben. Und es gibt dann Blinde, die einen da halt durchführen und einem erklären, was man so erfahren kann und was man machen kann. Und am Ende gibt es ein kleines Café, wo man halt sitzen kann und sowas trinken kann und halt auch in der Dunkelheit. Mhm. Ja. Papi. Dunkelziffer. Nee, Dunkelziffer, das war mal ganz anders.
Papi.
Wie heißt denn das nochmal?
Papi.
Vergessen. Ja.
Ich möchte mal richtig von dieses, wo Löcher sind und wo das immer hochspritzt, erzählen. Ja.
Ich glaube, von Tom Tits könnten wir noch tagelang erzählen, weil es gab insgesamt bestimmt 200, 300 Experimente, die man machen konnte. Einige größer, so wie der Rotor.
Ein Experiment möchte ich erzählen.
Könnte jeder noch ein Experiment?
Okay, ich möchte zuerst.
Ja.
Da gab es so eine Bar, da konnte man raufgehen irgendwo und da waren Löcher, da musste man irgendwie auf einen Stamm klettern gehen auf einmal war ich nass gespritzt.
Genau, Wasserexperimente mit Hydraulik gab es auch ganz viele.
Und da war ein Wasserpilz.
Stimmt.
Meinst du das, wo diese Löwenköpfe waren, die dich auf einmal nass gespritzt haben?
Ja.
Okay.
Willst du auch noch ein Experiment erzählen, Marianne?
Das ist gerade so schwierig. Das waren so viele schöne Experimente.
Was war denn das Beste?
Mit den Glackern.
Ich hab zwei.
Ja.
Aber das eine ist richtig kurz. Das war ein Labyrinth und da waren richtig viele Spiegel. Entweder man hat sich selber gesehen oder man konnte durchgehen. Man durfte natürlich nicht irgendwo hintatschen, sonst hätten die anderen das ja gesehen.
Fettfinger, ne?
Ja, die Fettfinger. Hm. Und irgendwann ist man dann da rausgekommen.
Papi.
Also es gab dann auch so ein paar.
Ich möchte mal erzählen, ich habe mich immer nur selbst gesehen und hab dung. Da ist der Ausgang, dung. Und da habe ich die letzte genommen und da konnte man durchgehen. Aber.
Ja, wieder irgendwo gegen.
Ja, immer irgendwie gegen mit dem Kopf.
Punk.
Ja.
Und danach das letzte, das ist etwas länger. Das war so eine riesen Leinwand, wo dann so Pfeile waren, vorwärts, also vorne, runter, links, rechts. Und dann die Pfeile kamen dann unten so an, da musste man, also dann gab es unten welche Platten.
Also die waren auf der Leinwand, die Pfeile?
Mhm. Mhm. Und genau, die musste man dann auf den Platten treten, da waren auch so welche Teile.
Und das habe ich aber auch erzählt.
Genau.
Mit den vorne unten.
Ja, das hat es schon angefangen zu erzählen. Ich glaube, aber da hat es noch keiner verstanden. Jetzt lassen wir Marale noch weiter erklären und dann löse ich nachher
auf. Und da gab es viele Schwierigkeitsstufen. Und das war richtig lustig, wenn man dann so man viele Sachen tanzen sollte. Zum Beispiel jetzt vorne, seitwärts, seitwärts, hinten, vorne, seitwärts, seitwärts, hinten, seitwärts, seitwärts, vorne, hinten. Und das dann zum Beispiel jetzt auch, dass man seitwärts und dann das, also beide Füße seitwärts und das dann etwas länger, das waren dann etwas längere Pfeile.
Ja.
Ich glaube, Papa kann
so ähnlich wie Guitar Hero, genau, nur halt mit Hüpfen. Es war halt mit ganz lauter Musik und man musste halt im Rhythmus dann hüpfen und es war sehr anstrengend. Ja.
Hüpf-Hero,
genau.
Papi. Müsste man sowas auch fürs Headbang machen.
Headbang-Hero.
Mit der Kinect.
Das gibt's auch manchmal auf der Wii, dass man das solche Teile.
Papi,
ja?
Ich hab mir auch mal was gemerkt mit dieser Uhrzeit und wo man so machen kann oder so, mit dem Tippen. Das habe ich mir auch noch gemerkt. Das sind auch Experimente.
Ja, das waren mehr so Aufgaben, die wir lösen mussten. Das war auch nicht bei Tom Tits, sondern es war in Buderborch.
Papi, ich möchte davon auch was erzählen.
Von Buderborch? Ja. Das machen wir ein anderes Mal. Das wird zu lang.
Ich möchte aber das nächste Mal nehme ich das von Buderborch.
Ja, gut. So, dann haben wir, glaube ich, von Tom Titz, ich habe gelesen, in Flensburg hatte mir ein Hörer geschrieben, da gibt es sowas Ähnliches wie Tom Titz Experiment. Das ist bestimmt auch ganz lohnenswert, da mal hinzufahren. Flensburg ist ja auch nicht so weit von hier, ne? Da kann man mal einen kleinen Ausflug hinmachen. Ja, wobei 2 Stunden sind es schon. Tom Titz Experiment in Södertalje oder Telje heißt es, glaube ich. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, wenn ihr in Schweden seid. Plant mindestens einen ganzen Tag dafür ein, wenn gutes Wetter ist. Gehen auch 2 Tage, weil das Außengelände, das Innengelände. Ich habe kurz vor 6, also kurz vor Schließung, habe ich noch einen ganzen Raum entdeckt, den ich vorher gar nicht gesehen hatte, wo man ganz viel Seifenblasen-Experimente machen konnte. Und das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Das war richtig toll. Ja, Lovis?
Oh nee, ich habe noch einen Lieblingsraum gehabt.
Ich möchte nur einen Raum von diesem Ding erzählen,
ja,
wo man die Aufgaben lösen muss.
Da Ach, Butterbräuch.
War so ein Gespensterhaus und da fand ich es richtig gruselig. Bei dem zweiten Raum, da hatten wir so eine Tür geöffnet und da habe ich ein Baby weinen gehört und da wollte ich lieber nicht rein. Ich habe sogar geweint.
Ja. Ja. Genau. So. Also locker 2 Tage für Tom Titz einplanen, wenn gutes Wetter ist. Ja. Ich glaube, aber haben wir jetzt Experimente überhaupt erklärt?
Ja. Papi, viele Experimente.
Von denen habe ich gar nicht, noch nicht richtig erzählt. Von den ersten Raum, da muss man...
Lovis, wir machen das nächstes Mal.
Da gab es 3 Bilder. Und da eins wird angeleuchtet und das war als erstes die Fledermaus und dann haben wir in den nächsten Raum gegangen und dann haben wir erst die Fledermaus-Tür aufgemacht und dann hat es Diet gemacht.
Ja, wie gesagt, Butterbräuch erzählen wir dann nächstes Mal, ne? Richtig, genau.
Wir müssen denn rausgehen.
So, Marelle, was ist denn eigentlich der nächste Begriff? Das wäre dann ja mein Begriff wahrscheinlich, ne?
Ja,
total. Dann machen wir jetzt hier mal einen Cut, was Experimente angeht. Sonst sitzen wir morgen noch, weil von Tom Titz kann man mindestens, wenn man da einen Tag gut füllen kann mit Experimenten, dann kann man mindestens 2 Tage drüber erzählen, glaube ich. Weil jeder hat die Experimente auch anders erlebt.
Ich möchte aber das nächste Mal das... Von Nürnberg.
Ja, ich war noch ein Experiment, was du wahrscheinlich auch gut fandest.
Was, noch ein Experiment?
Ja, das mit dem, wo man sich selber einen Song schreiben kann.
Ja, Musik, das war eine Sonderausstellung. Ja, das war auch sehr gut. Kam, glaube ich, aus Frankreich.
Ich habe auch noch ein Experiment, was ich toll fand.
Wollten wir nicht gerade einen Cut machen?
Also wir können das Experiment von Tom Titz in 5 Minuten zu erzählen als gescheitert
ich glaube, ja,
abhaken.
Nee, jetzt ist nicht mehr jetzt kommt das nächste Thema. Mareile, was ist das nächste Thema?
Truthahn.
Truthahn. Erklär mal, was kann man mit einem Truthahn alles machen, Mareile?
Ihn rupfen, ihn schlachten, ihn frittieren.
Genau. Und wie kommst du auf frittieren?
Weil wir gestern Truthahn frittieren gemacht haben.
Wer kommt denn auf solche Ideen?
Du.
Hast du dir das ausgedacht?
Nee, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat mir ein Kumpel früher mal erzählt, dass es in den USA gang und gäbe ist, Truthähne zu frittieren. Und jetzt behauptet er, hätte damit nichts zu tun. Es ist aber tatsächlich so, wenn man im Internet nach Deep Fried Turkey sucht, dann findet man ziemlich viele Berichte aus den USA. Da gibt es auch Truthahn-Frittiersets zu kaufen in den Supermärkten und die passenden großen 5 Liter einmal Erdnussöl, beziehungsweise das ist dann Öl mit ein bisschen Erdnussöl mit drin. Und ja, da ist das halt ganz normal. Weil auf YouTube findet man auch ganz viele Filme, wie man es richtig macht und wie man es falsch macht. Das ist sehr gefährlich, weil man einen großen Topf braucht mit sehr viel heißem Öl. Das muss ja irgendwie heiß werden, also hat man meistens Feuer drunter.
Papi, ich hab's vergessen, wie das geht mit den richtigen Truthahn-Frittieren. Können wir das nochmal?
Ja, also man nimmt einen Topf, ne, tut den Truthahn rein, füllt dann Wasser rein, nimmt den Truthahn wieder raus und misst ab, wie viel Wasser man denn drin hatte, um diesen Truthahntopf gut zu füllen. Man darf nämlich nicht zu viel Öl reintun. So, und dann weiß man, wie viel Öl man braucht. Und dann hängt man den Topf über ein Feuer, tut das Öl da rein in den Topf, wartet, bis das Öl heiß ist und tut dann die Truthähne rein. Wartet eine Dreiviertelstunde, wickelt sie hinterher nochmal in Alufolie, dass sie nachgaren und dann hat man leckeren frittierten Truthahn. Das ist ganz einfach eigentlich.
Ja. Aber Papi, das mit dem Feuer, dass es rauskommt.
Ja, das ist das Problem, wenn in das Öl Wasser reinkommt. Denn Öl mit Wasser, das verträgt sich nicht und dann sprudelt es ganz doll. Vor allem, wenn das Öl sehr heiß ist, dann sprudelt es richtig doll über.
Und dann kommt das Feuer raus.
Genau, und weil man unter dem Öl ja Feuer hat, kann sich das Öl also entzünden und dann kann es richtig hohe Stichflammen geben.
Und auch explodieren.
Genau, das explodiert dann, weil das Wasser sich in dem Öl so schnell verdampft. Das verdampft in dem Öl und dann sprudelt das Öl über und dann ja, gibt es eine riesen Feuerfontäne.
Aber Papi, wir machen das nicht.
Bisher ist immer alles gut gegangen. Wir haben es zum 7. Mal gemacht jetzt. Das ist quasi das alljährliche Karkensdorfer Truthahn-Frittieren. Das ist erst einmal ausgefallen letztes Jahr, weil eben ein Sturzbachregen angekündigt war. Das war mir zu gefährlich, dann habe ich es abgesagt. Aber dieses Jahr hat es zwar auch ein bisschen geregnet, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und wir haben ja ein Dach über dem Feuer. Ne? Wir haben so Zeltplan von so einem Pfadfinderzelt, so schwarze, die halten das aus.
Apropos Truthahn frittieren. Ich möchte noch mal die Brote, die frittierten Brote essen. Die waren so lecker.
Ah, genau, die hat Sven gemacht. Ne? Erzähl mal, was hast du da für Brote gemacht?
Ja, ich habe Langosch gemacht. Die habe ich in einem Ungarnurlaub habe ich die kennengelernt. Das ist im Grunde genommen ganz normaler Hefeteig. Also nimmst Hefe, Wasser, Mehl und Salz. Salz sollte man nicht vergessen, weil das kriegst du halt nachher nicht mehr an den Geschmack. Und dann machst du so CD-Platten, also CD-große
Tellerchen,
genau, aus dem Teig. Rollst sie dünn aus, weil der Hefeteig ja nochmal aufgeht. Aber dadurch, dass du die frittierst...
Achso, die müssen richtig mit einer Rolle, machst du die platt oder wie?
Ja, du kannst das auch mit der Hand machen.
Achso.
Ne? Also das kommt da jetzt nicht auf einen Millimeter drauf an. Das Schöne daran, dass du das im Fett machst, ist halt, das Fett gibt die Hitze schnell durch den ganzen Teig durch. Das heißt, er geht nicht so trocken groß auf wie so ein Pflaumenkuchen aus dem Ofen. Kann ja auch gar nicht so trocken sein, weil es bleibt ja auf jeden Fall auch Fett drin. Und der wird außen halt schön knusprig, erinnert vielleicht so ein bisschen an Berliner. Ist aber also total saftig innen drin, total fluffig außen, so ein bisschen eine Kruste. Und das isst du dann normalerweise mit irgendwas drauf. Also sei es ein Schmand, sei es ein Käse, sei es Pflaumenmus. Also du kannst das sowohl süß als auch herzhaft essen. Wieder. Genau. Und was ich damit immer zu Hause mache, ist, dass ich das als Pizzaboden nehme.
Ah.
Aber wenn ich einen normalen Hefeteig in den Ofen packe bei 250 Grad, was hier das Maximum für einen Haushaltsofen ist, dann geht der immer noch so pflaumenkuchenmäßig auf. Und bei einem richtigen Pizzabackofen hast du halt 350 Grad. Ne? Mhm. Da stirbt die Hefe schneller ab, es geht halt nicht so praller auf. Und das ist mit dem Zeug halt total klasse. Du kannst dann einen Belag drauf machen, machst 250 Grad Oberhitze und der Käse braun ist, ist alles fertig.
Klingt gut. Ja, die waren lecker, die Brote, ne? Ich habe leider nur ein kleines Stück abbekommen, weil ich die ganze Zeit die Truthähne tranchieren musste.
Aber wenigstens hast du Tiramisu abbekommen.
Das habe ich abbekommen, genau. Der Sven hat mich gefüttert. Da gibt es Fotos.
Ich wollte gerade mal bei der Feuergefahr noch mal nachfragen. Du hast gestern gesagt, du hast da einen Feuerlöscher und eine Löschdecke stehen.
Hm.
Was machst du denn, wenn dir jetzt wirklich mal irgendwie das Fett anfängt zu brennen?
Ja, kommt drauf an, was dann brennt. Ne? Also wenn niemand in der Nähe ist, keine Person gefährdet ist, dann lasse ich es einfach abbrennen, weil es zu gefährlich ist, da ranzugehen. Ne? Da rufe ich die Feuerwehr und die wissen dann schon, was sie machen müssen. Wenn eine Person Feuer fängt, Kleidung oder so, dann nehme ich die Löschdecke. Ne? Dann packe ich, da ist so eine Decke, die kann man einfach rausrutschen, hat man die ganz schnell offen und dann kannst du den einwickeln, damit das Feuer halt schnell ausgeht. Ne? Wasser drauf ist dann eher schlecht. Und wenn... Ja, den Feuerlöscher, das ist ein Pulverlöscher, der nimmt dem Feuer dann auch nochmal den Sauerstoff und da sollte man aber keine Leute mit besprühen, glaube ich, weil dann könnt ihr halt ersticken.
Es ist du sagtest eben schon, es ist ein Pulverlöscher, ne? Ist kein CO2-Löscher.
Nee.
Was du beim Fett machen kannst, wenn das Fett brennt, ganz einfach einen Deckel drauf.
Genau, ja.
Das erledigt sich dann komplett von alleine.
Ja.
Das Gefährliche ist halt wirklich, wenn da Wasser reinkommt, weil dadurch, dass das Fett heiß ist und prinzipiell ja leichter als das Wasser, sinkt erstmal das Wasser nach unten, wird heiß, dehnt sich, ich glaube, aus einem Liter Wasser kriegst du irgendwie 150 Liter Wasserdampf. Ne? Und durch diese extreme Ausbreitung ploppt das halt raus, geht nach oben und dann spritzt das Fett derbe und vor allem auch der Wasserdampf ist ja dann auch extrem heiß.
Ja, ja.
Also da auch keine Kinder in die Nähe lassen. Ne?
Genau, wir machen dann immer, sobald der Truthahn da drin ist, ist das dann kinderbefreite Zone. damit die da nicht zu dicht am Topf längs
laufen. Wir sind doch nicht zu dicht dran gewesen. Du hast gesagt, weg, und wir waren da am Zelt.
Ja, ja, trotzdem sollten Kinder da nicht zu dicht dran laufen, weil wenn die an den Topf stoßen...
Papi, ich habe von Weitem reingeguckt.
Ja, es ist nur sehr, sehr gefährlich, und da muss man halt Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ja. Es sind ja auch sehr viele Gäste da. Ne? Wie viel? Gestern waren bestimmt über 30 Erwachsene da und 15 Kinder oder so. Sind leider nicht alle gekommen, die zugesagt hatten, aber sind ja trotzdem alle satt geworden. Und bei so vielen Leuten ist es einfach so unübersichtlich. Da kann man nicht immer auf jeden aufpassen, dass er nicht zu dicht dran geht. So, wer wollte eben noch was erzählen von euch beiden? Lovis, erzähl.
Wir sind eben abgeschwiffen.
Ja, macht man ab und zu beim Podcasten.
Es war ja aber trotzdem Truthahn.
Ja.
So, wir frittieren.
Du hast gesagt, das kommt aus den USA. Ich hatte jetzt Truthahn, hatte ich Thanksgiving immer im Kopf. Mhm. Aber dass er da schon im Ofen gemacht wird. Ist Truthahn frittieren auch irgendwie so, dass du das zu einer Festivität machst? Oder ist das allgemein so ein Ersatz fürs Grillen?
Ich habe keine Ahnung, wann die angefangen haben, wie das historisch ist. Oder das weiß ich einfach nicht. Ich habe nur halt, als ich damit angefangen habe, mal gesucht und halt doch etliche Sachen gefunden. Auch so Warnvideos auf YouTube von der Feuerwehr, die zeigen, was passiert, wenn man einen tiefgefrorenen Truthahn nimmt. Da ist dann natürlich noch zu viel Wasser drin und das sprudelt halt einfach so doll über, dass es sofort alles brennt. Es gibt auch Privatvideos von Situationen, wo es schiefgelaufen ist. Und das Coolste ist, dass es Videos von William Shatner gibt, also Captain Kirk, der Original-Enterprise-Kapitän, der halt auch großer Fan von frittiertem Truthahn ist, wo er halt zeigt, was alles schief gehen kann.
Ich jetzt übrigens auch. Also der war ja richtig toll saftig.
Ja.
Das war richtig schick. Außerdem auch ein Erlebnis, ne?
Es ist so ein bisschen Event und ein bisschen, ja. Ich freue mich halt auch immer, dass so viele Leute kommen und jeder bringt noch lecker was fürs Buffet mit. Das kommt dann auch nochmal dazu, dass man die leckersten Salate hat und ja, alle haben gute Laune und alle finden es lustig und das ist immer schön.
Papi.
Ja. Du hast Hunger auf frittierten Truthahn.
Oh, könnte ich jetzt auch drauf.
Ich möchte aber jetzt essen.
Ich habe leider gerade keinen da. Wenn du jetzt Hunger hast, dann musst du das Mikrofon abnehmen, hinlegen und kannst rauslaufen zu Mama und dir was zu essen holen. Und wir machen hier weiter. Aber gleich kommt ja dein Begriff eigentlich auch noch, ne?
Oh.
Was machen wir denn mit dem?
Der kommt sowieso als letztes. Stehe ich hier auch
an der Liste als letztes. Pause machen so
lange. Ja, wir machen sonst den Begriff von Sven. Ja. Ja, machen wir. Ja, was kann man denn noch mit Truthähnen machen? Jetzt haben wir einen Koch, wie macht man normalerweise Truthahn?
Ja, füllen und dann, wenn ein Ofen groß genug ist, ab in den Ofen. Ne?
Mhm.
Weil da muss ja schon, ich weiß nicht, ob die bei dir in den Ofen gepasst hätten?
Ja, hätten sie. Wir hatten ja letztes Jahr das Problem, dass wir Truthähne bestellt hatten und wir dann halt doch kurzfristig 2-3 Tage vorher abgesagt haben. Ich konnte die aber nicht mehr abbestellen. Dann hatte ich halt 2 Truthähne. Den einen haben die dankenswerterweise beim Edeka-Markt noch in der Tiefkühle gehalten, bis Weihnachten. Und den anderen musste ich dann aber gleich zubereiten. Und wir haben auch zuerst gedacht, hoffentlich passen die mal rein, aber es war kein Problem. Genau, dann habe ich auf Chefkoch nach Truthahn-Füllungsrezepten gesucht. Dann haben wir so ein Südstaaten-Rezept gefunden mit Speck und Mais und Weißbrot und so. Und das war auch sehr lecker. Der Vorteil, wenn man das Ding im Ofen macht, ist ja, dass man erstens diese Füllung hat.
Mhm.
Die kannst du halt beim Frittieren nicht machen. Und du hast eine Soße. Ne? Das ganze Zeug, was da rausläuft, da kannst du hinterher eine Soße von machen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr lecker.
Aber das fehlt dir beim frittierten Truthahn auch nicht, weil der halt so saftig ist. Der ist
selber saftig genug. Ja.
Und dann ist auch noch Fett dran und du hast ja dann auch die ganzen schönen Salat und Dips dazu. Ja, ich glaube, der nächste muss raus wegen Hunger. Aber was du sonst auch...
Es ist mein Podcast.
Genau.
Ich wollte dich auch nicht rauswerfen.
Ohne Mareile geht das nicht. Ne?
Was du sonst damit bestimmt auch gut machen kannst, das machst du mit Enten und Gänsen auch ganz gerne, ist ein Confit. Das heißt, du nimmst einen Schmalz, also irgendwas, was du nachher auch mitessen würdest. Das Öl würden wir jetzt nicht essen, was du vom Truthahn frittieren hast. Und dann zerteilst du den Vogel und legst den rein und der wird, ich glaube, so um die 100 Grad, das müsste ich nochmal nachgucken, wird der Vogel dann halt in dem Fett gar gezogen.
Ah.
Was natürlich total geil ist, weil der wird total zart, der wird total, naja, saftig nicht, aber er wird halt nicht trocken.
Mhm.
Ne? Und das Fett, was du nachher hast, da kannst du halt einen super Schmalz von machen. Das kannst du super für Grünkohl verwenden, das kannst du für Bratkartoffeln verwenden. Und das Fleisch, das kannst du wirklich so vom Knochen ablutschen. Und da hast du natürlich nicht so die Gefahr mit Wasser, wie du es hier jetzt beim Frittieren hast.
Das stimmt. Aber die Gefahr gehört ja irgendwie dazu, oder? Wenn das nicht gefährlich wäre.
Ja, wir hatten ja gestern, nicht so viel Spaß gestern auch so ein bisschen spannenden Moment. Ne? Kurz bevor wir es reintun wollten, fing es ja hier noch an.
Ja.
Aber ist zum Glück schnell vorbei gewesen mit dem Regen.
Tja, wir haben ja Vorsichtsmaßnahmen genug getroffen. Und mittlerweile haben wir auch nicht mehr so Angst. Die ersten Jahre hatten wir wirklich teilweise Angst, weil das halt ne, wirklich gefährlich ist mit 35 Liter ja. heißem Fett. Aber mittlerweile sind wir da routiniert. Ja. Sonst noch was zum Thema Truthahn zu sagen?
Nö.
Oh. Was bringt ihr Essen einfach mit hierher? Ich habe auch ein bisschen Hunger gekriegt, jetzt, wo wir den Truthahn gesprochen haben.
Ich passe erstmal auf.
Smell that one, bitte.
Sonnleichen.
Jetzt wird die gemampft.
Nicht mehr so ein.
Dann teilt euch den, aber jetzt müssen wir mal hier weiter vorankommen.
Wir können so lange ohne mich.
Hä? Nee, du bist mitten im Podcast, jetzt kommt der nächste Begriff. Du musst jetzt eierlegende Wollmilchsau erklären.
Eierlegende. Wie kann ich das erklären, wenn es noch nicht mal auf Wikipedia erklärt wird?
Sag doch mal einfach, was du dir vorstellst unter einer eierlegenden Wollmilchsau.
Eine Sau, die Eier legt?
Eine Sauer, die Eier legt.
Eine Sau, die Eier legt, also ein Mädchen, das Eier legt, also eine Sau.
Was ist eine Sau?
Eine Sau ist ein Mädchen als Schwein.
Ein weibliches Schwein.
Ein weibliches
Schwein. Wenn ich essen will, dann muss ich aber kurz aus dem Text.
Und legen Schweine Eier?
Nein.
Haben Schweine Wolle?
Nein.
Geben Schweine Milch?
Nein.
Naja, Schweine sind schon Säugetiere, ne? Aber Schweinemilch?
Papi,
na, ich glaub nicht, dass
wie
das
soll ich denn jetzt das essen?
Das musst du selber wissen, wie du das essen willst.
Besser?
Ja, ja so.
Du kannst auch wenigstens ein bisschen reden.
Hallo.
Und was ist jetzt eine eierlegende Wollmilchsau, Marianne?
Eine Sau, die Eier legt, ist gerade ein bisschen
schweinig.
Wofür könnte man das denn gebrauchen? Wofür könnte man das denn gebrauchen?
Weiß ich nicht.
Das ist sowas wie der schlafend essende Podcaster. Ne? So alles gleichzeitig und alles toll.
Zum Braten die Eier.
Mhm. Kann man ein Spiegelei machen?
Ja.
Aus der Wolle strickt man sich einen Pulli.
Warte mal. Ist ein das Spiegelei eigentlich ein Spiegel?
Gute Frage. Kann man sich da drin sehen?
Nee.
Warum heißt das Spiegelei?
Weil das Eigelb noch leicht spiegeln soll.
Ach so.
Wenn es fertig geworden ist. Das Coole ist natürlich, du hast, wenn du eine eierlegende Wollmilchsau hast, ja fast dein komplettes Frühstück. Also alles, worauf es ankommt. Du hast Milch für einen Kaffee, du hast Bacon und die Eier.
Hm, ne? Stimmt.
Und Würstchen, also fürs englische Frühstück, alles dabei.
Ja. Meine Frau, die mag die Spiegeleier ja nur, wenn sie gewendet sind. Und das spiegelt gar nichts mehr. Also ne, Spiegelei braten und dann einmal umdrehen, damit da auch bloß nichts mehr flüssig ist.
Warte mal, auf der anderen Seite, da kann man sich bestimmt spiegeln.
Ich glaube nicht, du.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber ist dir das nur, wenn das Eigelb auch fest ist oder darf das noch weich sein? Das
soll nicht mehr weich sein.
Also eiweißweich, das finde ich ja auch
eklig. Eiweißweich ist ganz eklig, aber ja. Eigelb muss ein bisschen weich sein, finde ich. Auch bei gekochten Eiern.
Ja.
Wenn da das Eigelb komplett hart ist, dann
das wird ja auch total nicht. Trocken.
Ja. Ne? Naja, das Äußerste vom Gelben muss leicht fest sein. Das Innere darf noch ruhig auch ganz flüssig sein oder zumindest so cremig.
Vor allem, wenn du so ein Brötchen hast und dann hast du da so zwei Scheiben Speck drauf. Und dann ich mache das ja auch gerne, so ein gewendetes Spiegelei. Aber wenn du dann reinbeißt und das zusammendrückst, wenn dann das flüssige Eigelb in der Mitte noch so rausläuft, das macht Spaß.
Jetzt kriege ich richtig Hunger.
Jetzt kriege ich Hunger auf Ei. Ja,
du isst
ja. Ein Ei.
Eier-Bacon-Joghurt.
Ein Joghurt mit Eier-Bacon-Geschmack?
Ja.
Ei.
Was hast du denn mit dem Truthahn vorher gemacht? Hast du da noch irgendwie was zum Würzen ran gemacht oder hast du den einfach, so wie er war, aufgetaut, dann frittiert?
Der war gar nicht tiefgefroren, der war einfach nur im Kühllager. Ach so. Der war frisch und war gar nicht tiefgefroren. Ich habe den im ersten Jahr, habe ich ihn versucht, noch ein bisschen zu würzen. Mit so einer Tierarztspritze, mit so einer ganz dicken Kanüle, habe ich dann in den Muskel direkt so eine Marinade reingespritzt. Das hat aber nichts gebracht. Also das schmeckte genau so, wie Truthahn normal auch schmeckt. Ich habe da so mit möglichst starken Gewürzen, auch Chili und auch süß und so, alles mögliche reingetan. Aber es hat keinen Unterschied gemacht. So. Und dann haben wir es im nächsten Jahr komplett ohne probiert. Und es hat genauso geschmeckt. Und ich glaube, wenn man das Öl würzt, ne, wenn man wirklich, also wenn man nicht so viel Öl braucht wie ich habe halt so einen großen, weiten Kupferkessel. Deswegen brauche ich 35 Liter.
Also so einen richtigen Belagerungskessel.
Ja, mache ich gleich. So lange musst du jetzt mal eben warten.
Ich glaube, im Mittelalter hat man Belagerungstruppen auch mit heißem Truthahnfett übergossen.
Ja, also das, dieses Öl, wo drin ich die Truthähne frittiere, zu würzen, ist halt, wäre zu viel Aufwand, ne? Ist auch zu teuer. Die Amis können sich das leisten, da irgendwie Erdnussöl oder ein leckeres Öl zu nehmen, weil die halt einfach nicht so viel Öl brauchen in ihren genau passgeformten Truthahntöpfen. Und das wäre bestimmt auch eine Maßnahme, da irgendwie so ein leckeres, weiß nicht, mit getrockneten Tomaten oder mit Gewürzen angereichertes Öl zu nehmen oder was weiß ich, Chiliöl oder so, dass es irgendwie noch das Öl schon nach was schmeckt, dann schmeckt der Truthahn bestimmt auch nochmal anders. Könnte man probieren, aber braucht man auch nicht. Geht einfach so, Natur.
Also ich habe mir überlegt, wenn ich das mal machen will, ich werde das mal mit einem Hühnchen machen.
Mhm. Das geht auch schnell.
Da hatte ich euch ja...
Eine Stunde.
Ja. Hatte ich euch ja hier diese Hühnerkeulen gemacht, als ihr zum Tapasessen bei uns wart. Dass ich dann vorher die Hühnchen auch so in Salzwasser einlege, in so einer gesättigten Lösung. Weil das zieht dann ja vom Geschmack her schon durch. Ne, gestern der Truthahn war ja komplett ungesalzen. Ja. War ja nicht schlimm. Du hast ja überall so Zeugs, was du dazu isst. Und hast du wirklich so diesen Truthahn-Geschmack. Hm. Aber das will ich dann mal ausprobieren, ob du den Vogel dann frittieren kannst und trotzdem noch dieser schön durchgezogene Geschmack mit drin ist.
Man könnte den Truthahn einen Tag vorher abholen. Oder morgens.
Papi hat mir das gerade raufgemacht. Und jetzt muss ich warten, bis es zu Ende ist.
Ja, so ist das im Leben.
Dann muss ich warten, bis ich ganz doll Hunger habe.
Genau.
Einfach im gleichen Topf könnte man die Truthähne morgens eine Stunde oder zwei in, was hat es, Apfelsaft und Wasser, ne? Und dann Salz.
Ja, also kannst auch ganz einfach nur Salz Wasser. Und Wasser nehmen. Ja. Nimmst du auf einen Liter Wasser nimmst du 250 Gramm Salz. Das ist dann eine gesättigte Lösung.
Dann braucht man bei 35 Litern Wasser, braucht man... Schon irgendwie ein paar Tüten Salz.
Ne? Ja, oder du lässt es halt länger drin, das geht auch. Ja. Also bei so einer gesättigten Lösung lasse ich Geflügel 4 Stunden drin liegen. Einfach durch die Knochen und dadurch, dass das ein festeres Fleisch ist. Fisch behandelst du auch so vor, gerade Forellen, wenn du die räuchern willst. Da machst du das aber, ich glaube, nur eine Stunde. Ne? Da dringt es besser durch. Und wenn du jetzt weniger Salz nimmst, weil wo wolltest du das nachher hinkippen? Wenn du es hier auf die Wiese kippst, da wächst ja nie wieder was. dann lässt es halt einfach länger drin. Ja. Und das Schöne ist, dadurch, dass du es dann nachher frittierst, hast du ja auch keine Salmonellengefahr.
Ja. Papi, wir sind gerade abgeschliffen.
Ja, natürlich. Aber ich meine, ihr lauft ja auch ständig weg, ihr beiden.
Ich habe Hunger. So, jetzt könnt ihr ruhig abschweifen. Ich bin weg.
Ja. So, jetzt kommen hier Blaubeeren aus dem eigenen Garten noch auf den Tisch.
Ich glaube, du solltest hier Live-Tickets verkaufen. Das ist eigentlich viel cooler dabei zu sein, als das nur zu hören.
Ja, greif ruhig zu, hier, Blaubeeren. Thema Truthahn. Ich habe ja mal überlegt, ob wir nicht unsere eigenen Truthähne auch züchten können. Wir haben genug Platz hier eigentlich. Ja. Aber meine Frau sagt, das ist zu viel Dreck.
Und die, ja, aber die neben den deutschen Elchen könntet ihr das doch eigentlich ganz gut machen.
Sven meint die Ponys, die hier auf der Wiese stehen.
Man kommt sich hier im Übrigen vor, als ob man in kleinen Schweden wäre. Sogar Blaubeeren gibt es hier. Sind die auch aus dem eigenen Garten?
Mhm. Wir haben auch schwedische, originalschwedische Smultron, Walderdbeeren. haben wir hier im Garten.
Ich finde die so, so lecker, dass ich normalen Joghurt mit denen vermische. Hm.
Sind das diese orangenen Brombeeren, sage ich mal?
Nee, das sind aus wie ganz kleine Erdbeeren.
Ach, die Walderdbeeren. Hm. Oh.
Und die schmecken?
Ich gehe dann jetzt auch mal gerade raus in den Wald.
Hier vorne am Kinderhaus. Die schmecken nach künstlichem Erdbeeraroma. Das schmeckt nach wirklich so wie so ein Erdbeerjoghurt manchmal irgendwie. Und du denkst so, das so schmecken Erdbeeren ja gar nicht. Hm. Aber Walderdbeeren schmecken so. Also schmecken total künstlich. Aber wenn du im Wald sitzt und so kleine Früchte abpflückst und die in den Mund wirfst, dann das ist einfach nur geil. Also weißt du noch, auf der Rückfahrt? Geil und lecker. Auf der Rückfahrt, als wir noch mal angehalten haben, um Cash zu suchen, waren wir in einem Wald, der war voll mit Walderdbeeren. Mhm. Und wir sind da kaum noch wieder weggekommen, weil Lobo saß und hat unendlich lange pflück. Mareile hat gepflückt und wir haben alle gepflückt. Ja.
Habt ihr hier auch irgendwo Pfifferlinge wild wachsen? Ich meine, dann brauchst du echt nicht mehr nach Schweden fahren, ne?
Pfifferlinge soll es ja auch geben. Ich habe noch keine gute Stelle gefunden. Und die Anwohner hier verraten natürlich auch nicht.
Kann ich verstehen.
Das sind die bestgehütesten Geheimnisse hier der Einheimischen, wo dann jetzt die besten Pfifferlingstellen sind. Maronen gibt es viele und Steinpilze findet man auch, wenn man Glück hat. Ansonsten kenne ich mich gar nicht so gut aus mit Pilzen. Pfifferlinge habe ich noch nicht gefunden. Ja, gibt's aber auch. Mal sehen. So, die Kinder bereiten sich hier Joghurt mit eigenen Blaubeeren zu. Da gibt's ja auch so viele Namen. Big Bären sagt man teilweise, Blaubeeren, Heidelbeeren. Das ist alles das Gleiche. Wie sagst du zu den Dingen?
Blaubeeren. Ich glaube Blaubeeren, ja. Das ist auch so toll, wenn du in Schweden bist und du pflückst sie da und du nimmst ja kaum was mit nach Hause, ne?
Ja.
Und es landet ja so alles gleich im Mund. Aber das einzig Nervige an den Dingern ist vor allen Dingen in Schweden die ganzen Mücken, die du drumherum hast. Also da gehst du. Schweden, wenn mir einer nachts Schweden zuruft, sag ich Autan. Das ist so drinne durch das Blaubeerenpflücken. Hilft das bei dir eigentlich, Autan?
Keine Ahnung, ich habe zwar durchaus Probleme mit Mücken, dass sie mich viel stechen, aber ich nehme es dann hin, dann ist es halt so. Also wenn man im Sommer in Schweden in den Wald geht und es hat vorher geregnet, dann muss man einfach sich klar sein, dass da eben auch Mücken sind. Die sind hier ja aber auch.
Aber ich finde, da ist es wirklich schon mal einiges.
Es sind schon noch mal ein paar mehr, aber da fährst du hier dann auch noch die Bremsen dazu. Also gerade hier, wo die Pferdchen da sind, da kommen halt doch schon ziemlich viele Bremsen und Fliegen und alles Mögliche.
Die Fliegen sind eine Fliegenplage.
Ja. Ist halt so. Es ist ja, wie es ist. Was willst du denn machen?
Es ist wie mit Zwiebeln schneiden.
Ja.
Der Clou ist, dass es einem nichts ausmacht.
Genau.
Übrigens, ich sehe nächster gerade 150 spannende Experimente. Können wir ein Experiment mal hier auf unsere Website schreiben? Davon ein Bild machen, wie das dann aussieht.
Ja, ich glaube, da kriegen wir ja wieder Urheberrechte, wenn wir aus irgendwelchen Büchern jetzt hier Experimente abbilden.
Experimente, da sind wir schon fertig.
Ja.
Genau, so kann man das Mikrofon auch aufsetzen. Mhm. Experimente sind wir durch.
Truthahn
haben wir auch durch. Eierlegende Wollmilchsau. Ja, also die Idee, Mareile, um das nochmal zu erklären, von der eierlegenden Wollmilchsau ist tatsächlich, dass man sich ein Tier ausgedacht hat, das es so natürlich nicht gibt, wo man aber nur ein Tier braucht und hat dann alles, was man eigentlich vom Bauernhof braucht. Ne? Du brauchst kein Schaf, weil die eierlegende Wollmilchsau hat schon Wolle. Du brauchst keine Hühner, weil die Sau ja schon Eier legt. Du brauchst keine Schweine mehr, weil es ist ja eine Sau. Und ja, ist also so All-in-One-Tier. Lustige Begebenheit war einmal, wie ich habe ja mal bei Xing gearbeitet und wir haben sehr viele so Nutzerbefragungen durchgeführt.
Mhm.
Und eine der Benutzerinnen, die dann mal bei uns war, um einen Test zu machen, und das war halt immer so das Setup, die Nutzerin saß am PC und hat das Produkt bedient. Das waren halt so neue Sachen, die wir uns ausgedacht hatten für Xing. Und da waren dann zwei Leute bei ihr, ein Produktmanager meistens und ein Interaction Designer, die sie dann irgendwie in Aufgaben gegeben haben, versuchen sie mal dies und jenes zu erreichen. Und dann halt geguckt haben, wie sie das probiert, ob das Produkt schon gut genug benutzbar ist. Mhm. Und das Ganze wurde aufgezeichnet auf Video und auch gleichzeitig übertragen. So dass man mit dem Beamer dann im Nebenraum saß, weitere Leute, die das auch halt wissen wollten, wie gut das Produkt schon ist. Und dann saß ich da halt mit noch zwei, drei anderen Produktmanagern, habe zugeguckt. Und die Nutzerin sagt so, naja, so ein Produkt muss ja auch nicht immer gleich alles können, ne? Sonst ist das so eine wollmilch liegende Eiersau. Wir saßen da und mussten so lachen. Eine wollmilch liegende Eiersau. Das war dann, wochenlang war das unser Running Gag. Ah,
ich komme gerade auf Milch. Milch legen Kühe.
Kühe legen Milch?
Ja. Das sind weil immer so Milchpfützen überall auf der Weide.
Die trinken Milch.
Und Kühe trinken Milch?
Wir trinken Milch auch von den Kühen.
Natürlich. Hauptsächlich sogar von den Kühen.
Und die haben nämlich Euter.
Ja, genau. Und aus den Eutern kommt die Milch raus.
Ja, und die muss man einfach nur drücken.
Eigentlich für die Kälbchen, ne? Und wir nehmen den Kälbern immer die Milch weg.
Ja.
Naja, die Kälber sind ja irgendwann groß genug und brauchen die Milch nicht mehr. Und dann kann man die Kuh einfach anzapfen.
Und
ich habe letztens ein lustiges Bild im Internet gesehen, wo ein Bauer eine Kuh gemolken hat und den Milchstrahl so nach hinten gebogen hat und da stand eine Katze und hat direkt so den Milchstrahl aufgefangen. Das sah total niedlich aus. Frischer geht's nicht.
Und einmal, das war ganz lange her, da waren so eine Kuh und da konnte man melken. Wo war es nochmal, als Marales Geburtstag war?
Ah, genau, da waren wir im Kiekeberg-Museum.
Ja, und da war so eine Kuh und da konnte man melken. Plastikkuh,
genau. Das war so eine Plastikkuh mit so einem Kunstäuter unten dran. Da konnte man mal ausprobieren, wie sich Melken so anfühlt, ohne dass man gleich eine Kuh
verstümmelt. Wo Wasser rauskam.
Nicht, da kam Wasser raus, ne?
Milch.
Und wie ist das so? Ist das anstrengend?
Ja,
anstrengend,
schon.
Ja, richtig anstrengend.
Aber ich glaube,
da muss man richtig doll drücken.
Ja, jetzt haben wir das Thema eierlegende Wollmilchsau. Auch durch, ne? Das war schon dein Thema, oder?
Ja.
Oh, ich muss zuerst.
So, letztes Thema.
Ich muss zuerst.
Dann erklär mal.
Ein Distelfalter, wo ist mein Mikrofon?
Ich mach da hier mein Mikrofon richtig, damit man dich auch hören kann. Müsste aber auch so gehen. Irgendwas wird man schon gehört haben. So, jetzt, als wenn man ohne Kopfhörer aufnimmt. Schönen Gruß an Holgi. Ach, der hat hier irgendwie so. Wo sind deine Ohren? Da.
Ohne Ohren auf?
Nee.
Ich hab meine Ohren vergessen. Entschuldigung. So, jetzt.
Ein Distelfalter ist ein Schmetterling.
Der fliegt über die Wiesen und faltet Disteln.
Nein!
Was macht er denn?
Der holt Nektar von Blumen.
Holt Nektar von Blumen?
Ja.
Was macht er denn damit? Liefert er das
ab? Der macht Honig.
Honig?
Ja.
Schmetterlinge machen Honig?
Ja, die bringen das dem Bienen auch dazu.
Ach so. So eine Lieferkolonne von Distelfaltern, die in gefalteten Disteln bringen sie den Nektar zu den zu den Bienenvölkern.
Ja, das ist wie Pizzaservice für uns, ne?
Ja.
Und ein Distelfalter, der ist ganz schön. Und
wie sieht denn der aus?
Ich hatte schon mal einen Distelfalter. Ein Distelfalter in mein Schmetterlingsnetz.
Genau, da haben wir von Freunden, hat sie einen, so ein, weiß ich nicht, 50
an
Zentimeter
den Flügeln hat er auch schwarz-weiß
Netz bekommen, wo man dann
gelb.
Was haben wir gekriegt? Eier, ne? Und dann mussten die Eier irgendwie schlüpfen, dann kamen da Raupen raus. Oder hatten wir?
Und dann haben sie sich einen Kokon.
Verpuppt.
Und dann haben wir das verpuppt und dann haben wir das.
Na?
Dann haben wir das in das Gefängnis sozusagen getan.
Gehängt, genau.
Und ich möchte mal gucken.
Wie er aussieht
nochmal. Der sieht schwarz-weiß.
Das kann man bei bestellen.
Der sieht der hat schwarz und weiß und gelb und orange und.
Fleckig.
Braun.
Mhm.
Was brauchst du denn alles dafür, wenn du so Schmetterlingseier in fertige Schmetterlinge umwandeln willst?
Ich glaube, das Futter für die Raupen war dabei, ne? Das war irgendwie irgendwelches.
Wir hatten für die Schmetterlinge Bananen.
Ja, das ist dann, wenn die Schmetterlingsfutter sind, ne?
Richtiges Schmetterlingsfutter. Und
mit echtem Schmetterlingsfutter.
Und ja, und wir hatten noch Blumen.
Ja.
Also kriegst du dann extra Blumen noch mit für die jeweilige
Sorte? Nee, die Blumen für die Schmetterlinge kannst du dann selber einfach pflücken und reinlegen.
Ach, die tust du mit rein? Wo tust du?
Also irgendwann, wenn die fertig sind mit Verpuppen, dann schlüpfen ja die Schmetterlinge raus. Dann hast du Schmetterlinge in diesem Netz. Die soll man nicht zu lange da drin behalten. Aber die ersten paar Tage, so 2-3 Tage, kann man halt einfach dann zermanschte Banane rein oder irgendwas, wo viel Süße drin ist. Oder eben auch frische Blüten.
Wenn die Papa als ein Schmetterling bei denen geschlüpft war, da konnte der auch gleich fliegen. Das hatten wir sogar gemerkt. Der hat sich hochgekrabbelt und dann versucht zu fliegen. Und das hat er hingekriegt.
Ja. Ich habe dann hinterher gelesen, dass man das eigentlich gar nicht darf, Schmetterlinge selber züchten.
Ich erinnere mich.
Der Naturschutzbund irgendwie dagegen ist, dass man irgendwie da reinfuscht in das Ökosystem. Aber hey.
Aber die man kriegt in ein Schmetterlingsnetz tut. Das darf man.
Ja, das sind ja auch einheimische Schmetterlinge. Ne? Ich meine, ob jetzt hier nochmal zu den 5000 Dieselfaltern, die hier eh in Karkensdorf wahrscheinlich in der Straße wohnen, ob dann noch 5 dazukommen oder nicht, ist dann auch egal. Also das sind jetzt keine tropischen Schmetterlinge.
Und ich war sogar traurig, als wir die verabschieden mussten.
Ich war fröhlich, als wir die verabschiedet haben, weil dann waren sie frei und durften sich selber Blumen aussuchen. Vorher haben sie nur die Blumen gekriegt, die wir denen reingelegt haben.
Ich habe hier gerade die Flügelspannweite gefunden.
Ja, lies mal vor.
45 bis 60 Millimeter.
Ja, genau.
Das ist schon nicht wenig, ne?
Ja. Naja, es gibt ja noch viel größere Schmetterlinge. Wisst ihr noch, wie groß die größten Schmetterlinge waren, die wir im Schmetterlingspark mal gesehen hatten? Ja, die waren so 30 Zentimeter, 40 Zentimeter.
Und einmal ist ein Schmetterling auf eine Hand geflogen.
Stimmt. Wo man die gar nicht anfassen durfte, ne?
Die Spitzen der Vorderflügel ähneln denen des Admirals.
Papi, ich kann mich nicht richtig erinnern. Können wir noch mal dahin?
Die sind auch schwarz gefärbt und tragen
Papi, ich kann mich nur noch an die Distelfatter erinnern. Die waren so süß.
Ja.
Und da gab es sogar als Schmetterling, die waren einfach alle frei.
Ja.
Und nicht in Netze.
Ja.
Ich habe gedacht, erst sind die in Netze. Aber die waren gar nicht in Netze.
Ja, hat das jetzt mit dem Teil zu tun?
Ich mag ja Zitronenfalter viel lieber als Distelfalter.
Aber ich habe den einen größten gesehen. Da konnte man durchgucken.
Durch den?
Der größte, da konnte man durchgucken.
Durch den Schmetterling durch?
Ja.
Du lehnst dich übrigens gerade an deinen Joghurt.
Ich meinte, der Holz, der war der allergrößte.
Ach so, das Holz-Schmetterlingsding, ja. Genau, da konnte man halt durchgucken, da hatte man das Schmetterlingsgesicht sozusagen.
So eine Maske.
Das war halt so ein Riesenholzgestell, wo man das Gesicht durchgucken konnte.
Und ich wollte die Zunge ausstrecken.
Ja, du streckst immer die Zunge raus, ne?
Ich dachte schon, da wäre jetzt eine Art dabei gewesen, wo die Flügel so dünn oder durchsichtig sind, dass man da durchgucken könnte.
Nee, das war nicht der Fall.
Das Wurzelfeld BZW, die innere Flügelhälfte, weist aber eine orange oder schwarz gefleckte Zeichnung auf.
Mhm. Am besten ist, ich mach's so.
Kannst du auch machen.
Ich habe mir letztens irgendwo ein cooles Bild gesehen. Das war so ein Zusammenschnitt von mehreren Schmetterlingsbildern. Und in den Mustern sollen alle Buchstaben des Alphabets versteckt gewesen sein. Also man konnte das da auch erkennen. Es ist natürlich fraglich, ob das echte Bilder waren oder ob da Photoshop hinterher drüber gelaufen ist, aber es sah schon cool aus.
Ja. Marale, weißt du noch was Wissenswertes über diese Falter? Du liest gerade den Wikipedia-Artikel dazu, ne? Ja, den können wir einfach verlinken, dann können die Leute selber lesen.
Vorkommen, Lebensweise, Quelle, Lebenslinks.
Steht alles drin, ne?
Und Merkmale.
Jetzt kommt da der Marale Approved Stempel unter den Wikipedia-Artikel.
So, Lovis fängt schon an zu singen. Ich glaube, mit den Themen sind wir durch. Dann bleibt uns nochmal Danke zu sagen für alle, an alle, die auf Flatter geklickt haben und die uns Geschenke zugeschickt haben. Lovis? Ja, jetzt geht's hier los. Lovis guckt fasziniert auf das Mischpult und sieht, wie die Lämpchen leuchten. Ja, genau. Jetzt machen wir wieder Pegel-Experimente. Nee, machen wir nicht. Experimente hatten wir schon.
Ich lass mich schreien.
Nein, machen wir nicht. Haben wir schon. Das ist langweilig. Nein, das ist langweilig. Das können wir doch nicht jedes Mal machen. Lovis? Marianne, willst du dich dann mal verabschieden von den Hörern?
Tschüss, bis nächstes Mal.
Tschüss, bis nächstes Mal.
Und vielen Dank an unseren Gast Sven, der hier dabei war. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, und wir gehen jetzt, glaube ich, was essen.
Genau. Gute Idee.
Tschüss.